Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Deutsche Mentaltrainer Akademie Podcasts. Und ich freue mich, dass wir heute einen Gast hier im virtuellen Studio haben, der mal aus einem wirklich ganz anderen Bereich kommt, aber sehr viel auch mit den mentalen Skills zu tun hat und natürlich auch mit der Akademie, mit dem mentalen Training. Und bevor ich jetzt viele Worte über dich verliere, erst einmal herzlich willkommen, Holger Schumacher. Schön, dass du heute da bist. Und vielleicht kannst du dich gerade mal ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen. Wer bist du, was machst du? Wenn du das überhaupt so auf den Punkt bringen kannst.
Deswegen, ich sage jetzt mal hi und danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Und normalerweise beginne ich so einen Satz immer mit, es ist kompliziert. wobei es gar nicht so kompliziert ist. Ich bin vom Prinzip heute Risikocoach, nenne ich das, und halte Vorträge zum Thema Umgang mit Risiken, Risikokompetenz, Risikokultur. Und da geht's dann einerseits in Unternehmen, andererseits aber auch mit Sportlern. Das heißt, deswegen sitzen wir heute hier, weil es Sportler sind, die mit Risiko zu tun haben. Action, Extremsport, Risikosport. Und das mache ich, weil ich eine Vergangenheit im Stunt habe. Das heißt, ich habe über 18 Jahre in der Stuntbranche gearbeitet, vor und hinter der Kamera. Und das ist so eine, sagen wir mal kurz, Zusammenfassung.
Okay. Ja, ich habe gerade eben gesagt, wenn du es überhaupt auf den Punkt bringen kannst, weil ich habe mich auch ein bisschen mit dir beschäftigt und habe gesehen, deine Reise war da auch sehr abenteuerlich. Fragt sich natürlich auch erstmal jeder, wie kommt man auf diese Idee, Stuntman werden zu wollen? Also wie bist du da eingestiegen damals?
Es war ein bisschen über Umwege. Der Grundstein wurde schon früh gelegt. In der Jugend, in meiner Jugend, gab es eine Serie, Alarm für Cobalt, wollte ich gerade sagen. Ein Colt für alle Fälle.
Ach, kenne ich auch noch.
Genau, Colt Sievers ist im Grunde genommen schuld, dass ich den Job heute mache, wie ich ihn mache, weil ich damals immer gesagt habe, boah, das ist ein cooler Typ, genau das willst du auch machen. Mhm. Und ich komme aus einer Lehrerfamilie, mein Papa ist Lehrer, Onkel, Tanten, alles Lehrer. Und deswegen war das für mich im ersten Bildungsweg keine echte Option, weil ich immer dachte, Stuntman ist ja auch kein echter Job. Das ist irgendwie ein Hirngespinst, das ist ein Spaß. Und dann bin ich erstmal Physiotherapeut geworden und wollte dann nur mal so ein Wochenende machen. Nur mal so irgendwo sich anzünden, runterspringen, vom Auto überfahren lassen. Und daraus sind nachher 18 Jahre geworden.
Wow. Okay, also irgendwie direkt Blut geleckt offensichtlich. Und in ein sehr spannendes Thema eingestiegen. Jetzt kann ich mir natürlich wenig darunter vorstellen, und wenn wir jetzt mal direkt auf diese mentalen Aspekte eingehen, weil deswegen bist du ja auch heute hier, ich stelle mir das ganz gar nicht so einfach vor, da überhaupt einzusteigen, weil man ja nicht von einer Sekunde auf die nächste irgendwie irgendwelche Superstunts irgendwie da performt, sondern man muss da ja irgendwie sehr langsam wahrscheinlich irgendwie eingeführt werden. Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn man damit startet? Wie genau sah das aus?
Im Grunde genommen ist das, was man sich als Stuntman vorstellt, was ich mir als Stuntman vorgestellt habe, komplett fernab der Realität. Weil ich habe mir natürlich vorgestellt, wie die meisten denken, ich erzähle in meinen Vorträgen immer so eine schöne Geschichte, ich bin so ein Typ, ich sitze auf einer Harley, fahre mit einer Harley zum Set und sage, hey Leute, was geht ab? Mhm. Dann sagt der Regisseur, gut, dass du da bist, da ist ein Auto, fahr das mal mit 50 gegen die Mauer. Dann sage ich, mach ich mit 70. Ich stecke ins Auto, Riesenexplosion, alle applaudieren, ich stecke auf die Harley und fahre wieder weg. So habe ich mir das damals vorgestellt. So okay. Richtig so der Typ, der einfach kommt, wenn es gefährlich wird. Aber wie du auch schon sagen kannst, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand darüber nachdenken, ist das halt sehr weit weg von dem, was wir damals gemacht haben. Sondern es geht darum, dass es eine sehr lange Vorbereitungszeit braucht. Beim Stunt ist 5% des eigentlichen Stunts ist der Stunt. Oh, 95% passiert im Vorfeld mit Planung, Konzeption, Training und allem drum und dran. Das ist im Grunde genommen das, was viele nicht sehen. Wir hatten auch teilweise Leute, die bei uns anfangen wollten und immer gefragt haben, ja, wann kommen denn die Stunt-Leute? Weil wir ja die Vorbereitung gemacht haben, haben die Leute immer geglaubt, die Stunt-Leute sind dann die, die wirklich nur ins Set kommen und die Stunts machen. Okay. Das ist halt ganz weit weg davon. Mhm. Und das ist auch schon der erste Schritt, wo es darum geht, auch sich vorzubereiten, sich mental vorzubereiten, ist bei der Planung mit dabei zu sein, das mit zu konzeptionieren. Selbst wenn du Praktikant bist, wirst du von Anfang an eingebunden, und wird auch direkt geguckt, dass du deine Meinung, deine Expertise, aus ganz welchem Bereich du kommst, mit einbringen kannst, das trainieren kannst. Und die ersten Wochen waren für mich Halle kehren, Löcher bohren, aus Holz irgendwas bauen. Ja. Und dann geht's halt Learning by Doing los. Es gibt halt keine Ausbildung bei uns. Mhm. Und deswegen ist es halt Learning by Doing. Das heißt, der erste kleine Stunt, den ich mal gemacht habe, ist, ich saß in einem Auto, von hinten kam ein Bus, der hat mich quasi weggeschoben und ich musste nur dafür sorgen, dass das Auto nachher 180 Grad gedreht auf der Seite stand. Mhm. Und so kann man dann schauen, kann er mit so einer Situation umgehen und dann kann man die nächsthöhere Stufe und so weiter dann vorangehen, bis es dann ja im Endeffekt wie so eine Ausbildung dazu führt, dass man immer größere Stunts macht, immer andere Stunts macht, auch ein bisschen guckt, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, um das auch rauszufinden, weil gerade wenn es darum geht, mit Extremsituationen umzugehen, sind viele im ersten Moment, ja klar, kann ich, würde ich machen, easy. Aber das ist in so einer Situation, das ist eine Extremsituation, würden viele wahrscheinlich das so machen oder sagen, nur weil sie es wollen, aber im Endeffekt können sie es gar nicht und das ist ein viel zu großes Risiko.
Mhm. Wow, super spannend. Also du hast gerade das Wörtchen nur verwendet. So, ich musste dann nur dafür sorgen, dass dieses Auto sich um 180 Grad irgendwie dreht. Mhm. Ich dachte, ja, das ist meine leichteste Übung. So, das war eben so.
Rückblickend, ja. Rückblickend sage ich halt, das war eine leichte Übung. In dem Moment war das für mich der totale Druck. Das war der erste Stunt. Ja. Und das ist das erste Mal, wo ich mich beweisen musste. Und da war der Druck enorm. Also das halt zu gucken. Und ich wusste halt nicht, was auf mich zukommt. Das ist halt wirklich so. Man denkt halt so, ja, da kommt ein Bus und da passiert irgendwas. Aber was wirklich passiert, hatte ich keine Ahnung. Mhm. Und deswegen war es halt auch so, das hat halt die große Aufregung ausgemacht. Und dann am Ende hat es super funktioniert. Ich habe genau das getan, was nötig war. Das hat genau richtig gestanden, das Auto. Die Szene konnte so gedreht werden. Und das war schon rückblickend nach 18 Jahren, sage ich nur, in dem Moment war das der größte Berg, vor dem ich jemals gestanden habe, obwohl es nur eine Kleinigkeit war.
Klar. Mich würde interessieren, ich denke mal, bei dir in der Branche ist ja dann auch die Null-Fehler-Toleranz ein Begriff. Ne? Also das ist ja sicherlich so, dass du in den meisten Fällen wirklich keinerlei Fehler machen darfst oder solltest. Mhm. Wie kannst du dich darauf gut vorbereiten? Also wie gehst du damit um, wenn du weißt, das muss sitzen? Das ist etwas, da darf wirklich nichts schiefgehen. Oder kann man das überhaupt?
Also 100%ige Sicherheit oder null Fehler gibt's nicht. Also ich arbeite auch viel mit Unternehmen und arbeite Sicherheit zusammen, ich arbeite mit Sportlern zusammen. Es geht nicht zu sagen, ich mache keine Fehler. Das funktioniert nicht. Und Fehler sind tatsächlich bei uns eigentlich der Garant zum Erfolg. Mhm. Auf eine sehr kontrollierte Art und Weise. Mhm. Das heißt, bei uns im Stunt zum Beispiel ist es so, dass wir im Vorfeld sehr viel testen, sehr viel ausprobieren in einem optimal geschützten Umfeld, das heißt Protektoren, Helm, ich habe dann alles an, was ich vielleicht am Set nicht tragen kann, weil es würde komisch aussehen, wenn das Double auf einmal ein Helm und dreimal so breit wäre, das würde halt nicht aussehen. Und deswegen ist es so, dass wir das im Vorfeld testen und da natürlich auch Fehler passieren. Irgendwas klappt nicht, ich kann mich aber rantasten, ich muss wie so ein Sandkasten, ne? Im Projektmanagement Unternehmen heißt das Sandbox. Ich schaffe ein Umfeld, in dem ich trainieren kann, ohne die Sorge zu haben, wenn was schief geht, dass es okay ist, aber trotzdem muss es so nah dran sein, dass der Druck auch entsprechend hoch ist. Da tasten wir uns ran und wenn es klappt, heißt es weitermachen, bis man wirklich sagt, es ist eine gewisse Routine schon mit drin oder eine gewisse Erfahrung und dann macht es das natürlich leichter, aber trotzdem sorgt das nicht für 100% Sicherheit.
Also die hat man sicherlich nie. Also das ist ja auch das, was das Leben am Ende ausmacht. Aber natürlich ist der Druck sehr hoch, wenn es ja auch um eine gesundheitliche Unversehrtheit geht. Ne? Also wenn es darum geht, dass du ja gesund aus der Nummer rauskommen möchtest und das natürlich auch jeder andere möchte, dass das so ist. Und du hast ja auch in deiner Geschichte genau die Erfahrung gemacht, dass es mal nicht gut läuft. Ne? Vielleicht kannst du uns da gerade einmal mitnehmen.
Also ich habe die ersten Jahre vor der Kamera gearbeitet, als Stuntman, klassisch, ich habe Shows gespielt, ich habe Verschiedenes gemacht, habe nachher bei Lampe Cobra 11 einige Jahre gearbeitet und dann als Hauptdarsteller gedoubelt. Und bei einem Stunt der ist dann mal schiefgelaufen. Das heißt, ein Stunt ist im Endeffekt hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich habe ungeplant mit Benzin übergossenen Flammen gestanden. Es hat im Vorfeld bei Training immer als optimal funktioniert. Also du kannst jetzt sehen, das ist meine Hände sind transplantiert vom Oberschenkel meiner Haut. Oh, und wow. Im Gesicht, das Gesicht, das war zweiten Grades verbrannt. Ist aber zum Glück von alleine wieder geheilt. Und ja, und das hat im Endeffekt nachher dazu geführt, dass ich hinter der Kamera weitergemacht habe. Ich habe als Berater gearbeitet. Ich habe trotzdem auch für viele Unternehmen, also für viele Stunt-Unternehmen dann auch in der Planung geholfen, in der Konzeption, gerade was Risk Assessment sowas angeht. Also alles, was das Thema Risiko ist. Denn so ein Vorfall, wenn sowas mal schief läuft, sorgt dafür, dass man was aus einer anderen Perspektive sieht. Das heißt, der Unfall war für mich ein Game Changer, weil ich dadurch angefangen habe, den Grundstein zu legen, was ich heute tue. Ich wollte wissen, warum ist das schiefgegangen? Warum waren wir früher so gut? Man fängt auf einmal an, das alles auch zu hinterfragen. Gar nicht mit, warum habe ich das gemacht? Weil ich würde es immer wieder tun. Aber einfach, ich wollte mehr wissen. Ich wollte verstehen, wie konnten wir bis jetzt sowas machen? Wie konnte es dazu kommen? Was sind Mechanismen, die sowas verhindern können? Wie kann man das noch besser machen? Mental, wie aber auch strategisch und organisatorisch. Und das hat quasi meinen zweiten Bildungsweg oder dritten Bildungsweg in dem Sinne dann eingeschlagen, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich das machen, was ich heute mache. Mich mit dem Risiko befassen und darin halt Experte werden, um darin einfach Leute zu unterstützen.
Ja, super interessant, weil ich glaube, das ist ja genau das Bild, was wir immer haben. Ne? Man stellt sich das, genau was du anfangs gesagt hast, man stellt sich das so heroisch vor und so cool, ne? Wie man dann am Set irgendwie die Leute dubelt und einfach das alles drauf hat. Aber das genau, dass da ja so viel dahinter steckt, das sieht ja erstmal niemand. Klar, man hat eine Idee davon, aber das ist ja wirklich sehr, sehr feinteilig. Und wenn du jetzt natürlich dein Wissen bezüglich des Themas Risiko wirklich weitergeben kannst, bist du ja wirklich der ausgewiesene Experte, weil du wirklich aus der Praxis kommst und auch am eigenen Leib im wahrsten Sinne ja erfahren hast, wie es sich anfühlt, wenn man ein Risiko eingeht und vielleicht auch mal Sachen nicht so gut laufen. Das ist natürlich
spannend. Das war immer für mich die große Faszination. Also es ist halt, es hat mich schon immer gereizt, dieses Thema. Und ja, es ist halt, es bleibt halt auch, ne? Also ich werde öfter gefragt nach Vorträgen so, fehlt es dir gar nicht, nochmal Stunts zu machen? Würdest du es nicht nochmal machen? Ich habe gesagt, natürlich würde ich nochmal gerne Stunts machen. Ich habe ja auch mit so ein paar Videoprojekten, den ich mache, mache ich auch noch so kleinere Stunts. Und dann mache auch noch Geschichten. Aber ja, irgendwie bin ich trotzdem dieser Szene treu geblieben und irgendwie ist es so die logische Entwicklung, ne? Von am Anfang, es war die Zeit genau dafür, wo ich Stunts gemacht, danach war es der Berater, jetzt der Trainer, Coach, wie immer man das nennen möchte. Und das ist super so. Also es war genau damals, ich würde es immer wieder so machen, bin aber auch froh, dass ich jetzt irgendwie meine Passion gefunden habe, die daraus auch einfach resultiert.
Also der nächste logische Schritt, würde ich sagen, das ist, glaube ich, genau das. Du bist auch Mentaltrainer, korrekt? Also du bist korrekt. Inwieweit hilft dir das dabei? Also was ist da für dich genau die Connection?
Also es hat mir einerseits dabei geholfen und es war auch ein nächster logischer Schritt für mich. Also das war für mich war lange die Frage, ich habe als Experte bei Stunt gearbeitet und immer mehr wurde diese Arbeit mit Unternehmen größer und für mich war immer mehr diese Stunt-Welt immer weiter weg. Ich war zwar Berater, habe dann aber auch da wurde es immer weniger, weil die Unternehmen immer mehr wurden und ich wollte eigentlich so ein bisschen in die alte Branche rein. Ich wollte auch da irgendwie wieder so dieses Gegengewicht schaffen zu dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Job, den ich mache. Da wollte ich ein Gegengewicht schaffen und sagen, ich möchte wieder in meiner alten Branche was tun. Ich bin selber auch, ich mache quasi auf einer stehenden Welle, ich surfe, ich mache Kitesurfen, ich bin Wakeboarder. Also das ist absolut eine Faszination für solche Sachen halt auch. Probiere super gerne Sachen aus, wie beim Stunt. Also ich mache gerne neue Sachen, ich probiere immer wieder gerne Sachen neu. Und immer mit diesem ja, Mini-Aspekt Risiko, sagen wir mal. Und dann war für mich halt auch klar, genauso wie ich verstehen wollte, was organisatorisch damals immer passiert ist, quasi beim Stunt, um das halt zu analysieren und das zu verstehen und besser zu werden, war für mich klar damals schon, dass das Mentale eine riesengroße Rolle spielt. Mir war aber damals nicht klar, was tue ich da eigentlich, sondern es war damals einfach intuitiv. Ich habe Sachen intuitiv gemacht. Es war Learning by Doing, es war Vorbereitung auf den Prozess. Ich bin auch in diesen mentalen Prozessen immer besser geworden, ohne zu wissen, dass ich das wirklich wurde. Und das ist natürlich was, glaube ich, der Klassiker ist bei vielen Leuten, dass sie einfach merken, hey, ich tue da mental was, aber nicht so richtig eine Ahnung zu haben, was tue ich da. Und da war für mich auch klar, das möchte ich auch verstehen und genau das möchte ich auch weitergeben. Warum war das damals so? Warum ging es damals so gut? Warum ist mir das an mancher Stelle so leicht gefallen? Was ist aber vielleicht auch im Unfalltag passiert? Einfach so ein paar Sachen zu analysieren, um einfach mich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Und so bin ich halt dazu gekommen, habe das auch gesucht und habe gesagt, ich möchte dann Mentaltrainer werden. Und deswegen war das für mich der Anstoß, der den Stein ins Rollen gebracht hat.
Also klingt total sinnvoll und ich finde es total spannend, weil ich immer denke, dass es immer gut ist, wenn wir quasi etwas erleben und fühlen und wenn wir im Nachhinein das Ganze reflektieren. Also das heißt, dass es erstmal wirklich in Emotionen und in Erlebnis in uns ist und dann können wir darüber reflektieren und können gucken, okay, welche Schlüsse ziehe ich denn daraus? Du hast jetzt gerade schon ein spannendes Stichwort gebracht. Was ist denn am Unfalltag passiert? Gibt es da etwas, wo du im Nachhinein sagst, das ist so ein Schlüsselmoment vielleicht gewesen? Oder ist das, hast du das ganz abgehakt und hast gesagt, okay, ist jetzt einfach so, es geht jetzt nach vorn weiter in andere Richtung und ich zerbreche mir gar nicht den Kopf?
Also ich bin im Grunde genommen jemand, um das Feld von hinten aufzurollen, ich bin jemand, der immer auch das total lebt und immer sagt, ich nehme mir das, was ich beeinflussen kann. Ich lebe jetzt, ich gucke wenig zurück, ich gucke selten nach vorne, sondern ich habe irgendwo klar Ziele, Visionen, aber eigentlich gucke ich immer, okay, was kann ich tun? Mhm. Und die Sachen, die ich nicht tun kann, die werden nicht beeinflussen kann, die werden auch so ein bisschen zur Seite oder an die Seite gelegt, weil ich denke, okay, die sind wichtig zu wissen, good to know. Aber im Endeffekt helfen sie mir nicht wirklich, weil ich kann sie eh nicht beeinflussen. Dann muss ich damit leben, dass sie da sind und muss Wege finden, wie ich das hinkriege. Und damals war es ähnlich, also mental ist gar nichts schiefgelaufen in dem Moment. Also das heißt, für mich war die Vorbereitung, auch die mentale Vorbereitung auf den Stunt, war wie jeder andere Tag, in Anführungsstrichen sage ich auch mal, lief alles gut. Der Schlüsselmoment ist ein bisschen vorher passiert, weil tatsächlich der Fehler war, den wir gemacht haben. Wir haben den Stunt am Set nochmal verändert. Ja. Und wir haben eine Kleinigkeit verändert, wodurch wir aber eigentlich den Stunt besser gemacht haben. Wir hatten aber in dem Moment nicht darüber nachgedacht, dass das auch bedeuten kann, dass das an anderer Stelle vielleicht das so signifikant verändert, dass es vielleicht auch schief laufen kann. Und dann haben wir halt, und wie gesagt, wir hätten andere Anpassungen noch machen müssen, die wir nicht getan haben. Ich bin davon ausgegangen, mental, handlungsfähig, ich wusste genau, was ich zu tun habe, in welcher Sekunde ich was zu tun habe. Ich wusste, ich traue es mir zu, das war alles cool. Aber die Grundbedingungen, auf die ich mich vorbereitet hatte, waren nicht mehr dieselben. Und dadurch ist der Stunt halt in dem Sinne komplett schief gelaufen. Und zum Glück habe ich in dem Sinne mich auch richtig verhalten, habe mich gut geschützt, habe meine Hände vors Gesicht gehalten, als ich im Feuer gelandet bin, um da im Endeffekt auch mein Gesicht zu schützen, habe nicht eingeatmet, habe mich selbst gelöscht im Wasser später, als ich dann gemerkt habe, dass ich brenne. Und das macht natürlich die Erfahrung, aber in dem Moment ist mental eigentlich gar nicht so viel schief gelaufen.
Super spannend, weil das ist im Prinzip das, was wir ja auch im mentalen Training mit AthletInnen in einem anderen Rahmen natürlich, der jetzt nicht lebensbedrohlich, lebensgefährlich ist, besprechen, dass man zum Beispiel im Wettkampf nicht plötzlich Dinge verändern soll, die man vorher einfach nicht eintrainiert hat. Also, und das können ja ganz banale Sachen sein, die, keine Ahnung, man trägt andere Kleidung, isst andere Nahrung. Also es sind ja so wirklich Mini-Dinge. Die sind jetzt natürlich nicht so entscheidend, wie es in deinem Fall gewesen ist, aber im Prinzip ist ja so der Gedankengang der gleiche. Ne? Dass ich das auch durchziehe, was ich mir vorher überlegt habe.
Exakt. Genau, und das ist im Endeffekt der Schlüssel dann dazu. Ne? Klar, bei uns ist es so, es wird immer Anpassungen geben. Es wird immer situative Besonderheiten geben, auf die ich mich anpassen muss. Auch im Wettkampf. Also auch wenn ich mit Sportlern oder Sportlerinnen arbeite, ist das natürlich auch so. Regnet es nicht, ich muss auf die Sachen vorbereitet sein. Im Optimalfall, aber auch schon vorher. Ich muss im Optimalfall wissen und nicht erst am Set überlegen oder am Action-Tag oder am Wettkampftag überlegen, was mache ich denn jetzt damit, sondern ich müsste im Optimalfall, habe ich den Plan B. Im Optimalfall weiß ich das schon. Und wenn es diese Veränderungen gibt, wie an dem Tag bei uns auch, und deswegen bin ich da großer Freund von Last-Minute-Risk-Assessment, nennt sich das, dass ich in letzter Sekunde nochmal hingehe und überlege, was hat sich verändert und hat das noch irgendwelche Auswirkungen darauf und nicht einfach davon ausgehe, ja, ich habe ja was besser gemacht und deswegen muss ich auch nicht mehr gucken, ob was dadurch schlechter geworden ist. Sondern sich wirklich nochmal die Zeit zu nehmen und deswegen nur was verändern, wenn man die Zeit auch hat, um das dann halt zu machen, weil ansonsten weißt du halt nicht, was rauskommt am Ende und Risikoanalyse oder sich damit auseinanderzusetzen ist halt der Schlüssel, wenn es darum geht.
super wertvoll, also sich diese Fragen zu stellen und auch nur in bestimmten Kontexten zum Beispiel Veränderungen zuzulassen. Finde ich jetzt gerade nochmal echt so einen Quick-Win, den man mitnehmen kann. Kann man ja auch in sämtlichen Lebenslagen anwenden. Also das, ja.
Immer. Klar, und das ist halt was, und wie gesagt, das ist halt was, was bei mir auch in die DNA übergegangen ist. Bei mir ist das was, was ich durch den Stuntjob halt gelernt habe. Das ist das, was, wodurch ich mich verändert habe in dem Job, dass ich genau solche Sachen viel bewusster lebe und sowas viel bewusster mache. Mhm. Und deswegen sage ich das, weil das war das Spannende. Ich mache es irgendwie, aber mir war gar nicht klar, warum oder was ich da eigentlich tue, weil ich einfach bin, wie ich bin. Mhm. Deswegen war diese Ausbildung oder dieses Fachwissen am Ende nochmal einfach so wertvoll, einfach zu verstehen, okay, warum mache ich das eigentlich? Und dadurch kann ich das auch viel besser vermitteln. Mhm. Natürlich habe ich Erfahrung und ich finde es immer toll, Erfahrung zu haben. Ich kann Erfahrung weitergeben, aber dann bin ich nichts anderes als ein Geschichtenerzähler. Ich erzähle eine Geschichte und die Leute sagen, oh, tolle Geschichte. Ja. Und ich habe dann aber nichts weitergegeben. Und es ist, und deswegen war das so wichtig zu wissen, was ist denn da im Detail bei mir passiert? Warum mache ich das im Detail genau so? Mhm. Um das dann auch weiterzugeben. Dadurch kann ich dann meine Risikokompetenz, meine Risikoerfahrung auch weitergeben.
Mhm. Total spannend. Also finde ich auch, also das ist ja, du sagst ja auch, du hältst ja auch Vorträge und so weiter. Und ich finde es da immer wichtig, dass man auch, dass man Impulse setzt und dass man aber auch nachhaltig Impulse setzt, dass es nicht nur Geschichten sind, sondern dass da auch so ein Mehrwert einfach drinsteckt. Ne? Das ist das, was du jetzt weitergeben kannst. Mich würde natürlich interessieren, wenn wir über Risiko sprechen und auch über die Situation, die du, also das, was du jetzt tust, du sprichst über dieses Thema, aber auch das, was du praktisch gemacht hast als Stuntman. Welche Rolle spielt Angst in deinem Leben?
Angst spielt eine große Rolle in meinem Leben. Also es sind Situationen, die ich habe und Situationen, in die ich mich begebe, immer irgendwo am Anfang mit Angst behaftet. Mhm. Aber Angst ist tatsächlich einfach ein Maßregler für mich. Also im Endeffekt ist ein Vortrag von mir heißt No Risk, More Fun. tatsächlich ein bisschen provokativ auch. Ja. Den halte ich in der Arbeitssicherheit, weil die Leute halt auch nicht verstehen, dass zum Beispiel auch Stunts sich sehr viel mit diesem Thema befasst. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so. Das heißt, ich muss irgendwo schauen, dass ich spätestens bis zum Stunt oder ein paar Tage vorher keine Angst mehr habe. Also es darf keine Angst da sein. Angst ist ist was, wo ich sage, ich sehe eine Situation und weiß, ich bin dieser Situation nicht gewachsen. Das ist Angst. Mhm. Das heißt, der Kopf weiß, oh scheiße, das ist gefährlich, da kann jetzt was ganz Schlimmes passieren. Je mehr ich aber mich mit dem Thema auseinandersetze, also eine Risikoanalyse mache, die Situation analysiere, Pläne mache, gucke, habe ich die richtigen Fähigkeiten, die ich dafür benötige, lässt das die Angst weiter und weiter reduzieren. Mhm. Ich bin nie total entspannt beim Stunt. Also das würde zu weit gehen, weil dann bin ich nicht wach genug, dann bin ich nicht fokussiert genug, so ein bisschen den richtigen Stunt-State, irgendwie den Action-State hinzukriegen und sagen, wie ist das? Natürlich braucht es diesen Respekt, aber Angst ist im Endeffekt das, was man halt vorher immer mal haben kann. Ich habe auch mit Höhe zum Beispiel, kann ich ganz offen, Höhe war immer für mich immer das Schwierigste. Ich habe auch mit der Höhe viele Sachen gemacht, aber selbst beim Hochgehen oder jetzt irgendwie, wenn ich sage, das war für mich immer ein mulmiges Gefühl, aber es durfte halt nie Angst sein, weil Angst, ne, es gibt halt irgendwie dann entweder erstarren oder weglaufen. Aktivieren ist super, wenn es aber zur Starre kommt, dann hat man halt auch ein Problem. Und deswegen ist das, also ich arbeite gerne mit der Angst, also einfach zu wissen, wo kommt sie her, auch zu analysieren, das tun die wenigsten, die sagen halt, oh, Angst. Ne? Aber Angst ist häufig quasi die Angst vor den Konsequenzen. Was wäre, wenn das und das passiert? Das heißt, man fokussiert sich sehr auf das Negative, man fokussiert sich darauf, was schieflaufen kann. Aber im Endeffekt das mal in die andere Richtung zu denken und zu sagen, wo kommt das her? Was ist eigentlich gerade jetzt der Moment oder das Ding, was mir Angst macht? Ist es, ich bin zu nah an der Kante, einfach was ganz Banales, ich stehe zu nah an der Kante, es ist eine Sache, die ich sehe, es ist, also irgendwie das zu hinterfragen, weil das sind sehr wertvolle Informationen, die ich bekomme, um am Ende da perfekt performen zu können. Deswegen ist sie eine große Hilfe, auf jeden Fall im Vorfeld, definitiv.
Finde ich sehr wert. Also ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema sehr stark. Lese auch gerade ein ganz spannendes Buch von dem Alexander Huber von den Huber-Burm, von den beiden Kletterern.
Die Angst Thema, ist mein Freund.
Genau, die Angst ist dein bester Freund.
Ah, dein bester Freund, so wie
es ist. Genau, und finde es auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch wirklich null Fehlertoleranz. Also beim Free-Solo-Klettern, Eingriff daneben und das war's. Und das ist einfach total spannend, das zu reflektieren, was auch einfach im Kopf los ist. Und genau das, was du sagst, dieses, man muss in diesem State of Mind sein. Also man darf ja, ne, da sind wir ja auch im mentalen Training, weder overpacen und total hibbelig sein, sag ich mal, also total hyperaktiv. Man darf aber auch nicht kurz vorm Einschlafen sein. Das heißt, man muss exakt in der Range sein, in der man halt sein muss. Und da würde ich dich gerne mal ganz praktisch fragen, jetzt Filmdreh, ich kann mir vorstellen, was man ja so landläufig weiß, dass Szenen auch immer und immer wieder gedreht werden. Jetzt weiß ich nicht, wie oft ein Stuntman die Szene immer wieder nochmal wiederholen muss. Und du musst immer wieder, es ist nicht, du bist einmal bei einem Wettkampf und musst jetzt performen, dann ist das Ganze vorbei, sondern es passiert ja dann wirklich an einem Tag möglicherweise immer und immer wieder. Ist das korrekt? Und wenn ja, wie schafft man das? Also wie kannst du dann wirklich performen und dich immer wieder in diese, in diesen State of Mind bringen?
Also im Grunde genommen ist es so, dass wir Stunts häufig so planen, dass wir sie einmal machen. Mhm. Das heißt, wir versuchen es genauso hinzubekommen, dass es genau in diesem einmal funktioniert. Also genau dieser eine Versuch. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, ja, dieses Mindset, wo wir, wenn wir über State sprechen, also wie ist der State in dem Moment, dass ich sage, ich habe nur diesen einen Versuch und ich gehe das so an, genauso auch an, also genauso, als ist es dieser eine Versuch. Natürlich können wir es nie garantieren. Es gibt immer Situationen, eine Kamera lief nicht, ein Stunt hat nicht so ganz funktioniert, dass wir es vielleicht ein zweites oder drittes Mal machen müssen. Bei mir persönlich, jetzt fangen wir vorne an, hat sehr geholfen, das habe ich früher sehr gemacht, ich rede sehr viel mit mir selber. Ich habe ganz am Anfang sehr viel unsinniges Zeug mit mir geredet, also ich habe mich dann eher unterhalten mit mir selber, so der Klassiker, ne? So ein bisschen wie so Zwiegespräch mit mir selbst und ja, alles gut, aber das hat in dem Sinne aufgehört, als ich mich im Vorfeld besser vorbereitet habe. Also es ist bei mir, ist mit diesem Selbstgespräch hat sehr viel mit zu tun, dass ich noch für mich selber Unsicherheiten habe, die ich noch klären muss. Das habe ich damals festgestellt, rückblickend. Und deswegen war trotzdem nachher so ein bisschen mit einfach mit diesem positiven Selbstgespräch, mit diesem das hilft mir sehr in manchen Momenten, einfach da auch gut vorbereitet zu sein. Und tatsächlich habe ich für mich herausgefunden, dass es Atmung und so eine Art von Visualisierung ist. Also ich bin nicht derjenige, der sich im Vorfeld viel damit auseinandersetzt, wie wird es am Set sein. Ich habe den Stunt nicht durchgespielt, aber wenn ich am Set bin, habe ich so ein bisschen Außenperspektive und habe mich halt gesehen, okay, wie läuft der Stunt jetzt da ab? Wenn ich am Set bin, hat mir das sehr geholfen, in dem Moment den Stunt, den Ablauf da nochmal für mich zu sehen, als Zuschauer vom Prinzip, als Kameraperspektive. Weil bei uns kommt nochmal dazu, dass wir auch teilweise an Sets, die haben wir vorher nie gesehen, dass das Visualisierung wäre tatsächlich schwierig gewesen, weil ich einfach nicht weiß, wie sieht's da aus. Jedes Set ist anders, jeder Untergrund ist anders, jede Situation ist anders. Und deswegen hat mir das halt auch erst in dem Moment geholfen, wo ich da war, dann auch wirklich zu sehen, ich gucke mir das an, wirklich von links nach rechts, was wird da genau passieren. Und das sind halt die Sachen, die da sind. Und am Ende ist es das, was ich vor jedem Mal gemacht habe, also vor jedem Stunt, vor jedem Durchlauf. Und jetzt kommt das mit den mehreren Durchlaufen. Dafür sind die Handlungspläne gut. Also ich schaffe mir einen Grundstate über die Zeit, in der das ist, indem ich weiß, ich habe einen Handlungsplan für die Geschichte. Und der verändert sich in der Regel grundlegend nicht. Klar kann nach dem ersten Mal kommen, mach mal ein bisschen was anders. Aber trotzdem geht es da dann auch eher darum, den Kopf ein bisschen anders zu drehen. Also vielleicht war mein Kopf, mein Gesicht in der Kamera, was als Double jetzt nicht so gut war, dass man dann sagt, hey, verändert das nochmal leicht. Den Stunt verändert es in dem Sinne aber nicht. Und diesen Handlungsplan zu haben und in dem Vorfeld so stringent zu trainieren, gibt im Endeffekt so ein bisschen, macht es leichter, den State über mehrere Sachen, über mehrere, sagen wir mal, Takes aufrechtzuerhalten. Macht über mehrere Takes aufrechtzuerhalten und bietet eine gute Grundlage, dann macht es das halt nicht mehr so schwer.
Super spannend. Handlungspläne, finde ich, sind ohnehin so wertvoll für so viele Dinge und in dem Fall natürlich umso mehr, weil du hast dann so dein eigenes Skript sozusagen, also innerhalb des Drehbuchs sozusagen hast du nochmal dein Drehbuch, auch dein mentales Drehbuch, ne? Das ist natürlich wirklich total wertvoll. Genau.
Auf jeden Fall.
Du hast gerade schon erwähnt, und das finde ich persönlich sehr spannend, weil ich habe zum Beispiel auch ein Thema mit Höhe. Und jetzt ist es ja so, und ich mache aber unheimlich viele Dinge, also man würde das wahrscheinlich gar nicht vermuten, aber es gibt dann einfach auch Grenzen. Und jetzt ist es ja so, dass du als Stuntman kann dir ja alles begegnen. Also im Prinzip, wenn du jetzt nicht auf vielleicht eine Sache spezialisiert bist, für die man dich bucht. Also ich kann mir vorstellen, das gibt, ich glaube, das habe ich schon mal gehört bei einer Kollegin von dir, die für bestimmte Dinge, für, ich glaube, Motorrad bin ich ganz sicher, irgendwie immer nur gebucht wird. Gibt es Grenzen, wo du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen oder da habe ich schon mal vielleicht auch was abgelehnt, weil ich wusste, da werde ich mich auch mental nicht so gut drauf vorbereiten können, dass ich sage, yo, das ist super für mich.
Also da war natürlich bei uns, bei Cobra 11 oder bei Action Concept der Vorteil, dass wir halt ein Team waren. Das heißt, wir waren ein festes Team und dann im festen Team kennt jeder die Stärken und Schwächen des anderen. Es geht natürlich auch darum, dann das bisschen auch zu gucken, ich kann in allem immer besser werden und auch zu gucken, wo kann ich mich wie wo weiterentwickeln. Gab aber auch ein paar Sachen, wo ich von Anfang gemerkt habe, das geht gar nicht. Lustig, dass du das Beispiel gebracht hast. Bei mir ist das Motorradfahren. Wir haben einmal ein Stumble-Motorrad probiert. Ich sollte anfahren. Eine Kollegin saß hinten drauf. Und ich sollte schnell wegfahren. Ich hatte keinen Motorradführerschein. Bin früher ein, zweimal schon gefahren. Ich habe aber so am Gas gezogen, dass das Ding einfach aufs Hinterrad gegangen ist. Ja. Genau, quasi Wheelie gemacht haben. Cool. Und wir im Endeffekt beide abgeflogen sind, die Maschine abgegangen ist. Und wir haben danach gedacht, es war ein Test. Ne? Wir haben es ausprobiert, wir wollten spektakulär. Ich hatte zu wenig Gewicht davon. Ich hatte kaum Erfahrung und habe nachher da gesagt, ey, Motorrad, lass mir die Dinger weg. Also das war einfach ein Ding, wo ich nicht, bin ich nativ nicht mit, da kann ich nicht so gut mit. Und deswegen war das quasi für mich das Ding, wo ich gesagt habe, nee, mach ich nicht. Ansonsten haben wir natürlich bei uns gewisse Spezialisten für Sachen gehabt. Aber wir waren zum Großteil halt auch Allrounder, weil wir halt bei Cobra 11 super viele Sachen machen. Von Auto über Höhenstürze, über Feuer, über verschiedenste Geschichten. Und da ich auch eher so ein bisschen Allrounder war und Bodystunts sehr geliebt habe, das ist alles, was so körperlich ist, war halt da natürlich das die Double-Geschichte natürlich total spannend, weil ich dann den Double vom Hauptdarsteller, weil das immer sehr vielseitig ist, das hat ja was mit körperlich zu tun und deswegen war das so ein bisschen meins, was ich da gerne gemacht habe, abgesehen von natürlich Autos bei Cobra 11, die natürlich auch nochmal dazu kommen. Und das Schöne ist, dass man immer weiter gewachsen ist. Das heißt, man hat immer wieder Stunts gemacht und das ist das Schöne bei Stunts, da ist nichts wie beim Mal davor, sondern es geht natürlich auch darum, am Ende den Zuschauer immer wieder was Neues zu bieten, immer wieder neu spektakulär zu sein. Und deswegen haben wir uns da auch immer weiterentwickelt. Und das war halt das Spannende, dass ich da immer wieder neue Sachen ausprobieren durfte, immer wieder was auch mich selber challengen durfte. Ne? Immer wieder so, hey, schaffe ich das? Und dann hatte ich die Möglichkeit, in so einem Rahmen mal 2, 3, 4 Stunden zu testen, zu trainieren, zu machen, wenn die Zeit dafür da war. Und das war super. Also das hat auch den Unterschied dann auch gemacht. So richtige Spezialleute gibt's auf dem Markt tatsächlich, aber es sind wenige, weil der Markt ja auch nicht so riesig ist. Es ist jetzt kein Markt wie jetzt irgendwie andere Industrien, wo du sagst, da kannst du mehrere tausend Leute können spezialisiert sein. Der Markt ist klein und sehr schwankend. Das heißt, viele Stunt-Leute sind in der Regel so ein bisschen Allrounder mit einem Spezialgebiet natürlich, aber trotzdem gehört dieses Allrounder-Ding auch einfach dazu, weil das ist wie die Grundausbildung. Ne? Also im Endeffekt ist dieses einfache Stunts machen ist das, was wir ganz am Anfang mal hatten eben. Da testest du dich ran. Da kannst du auch zeigen, ob du in so Situationen dann auch bestehen kannst, dass du in so Situationen damit umgehen kannst. Und dann kommt irgendwann eine Spezialisierung raus, wo du sagst, hey, da bist du besonders gut. Was mir bis heute noch leicht fällt, trotz Höhe ist Höhenstürze. Also ich kann immer noch ohne viel, also auch wenn ich jetzt jahrelang nichts mehr gemacht habe, kann ich trotzdem jetzt noch auf 10, 12 Meter gehen und in Luftkissen springen, weil die Technik ist drin, das habe ich früher sehr häufig gemacht. Und früher bin ich auch höher gesprungen, aber das ist was mir immer noch liegt, also wo ich immer noch auch bei so Events oder so, wenn wir die machen, auch immer wieder selber gerne hochgehe und einfach sage, boah, ich habe noch mal die Möglichkeit, ich springe noch mal gerne. Das geht dann ganz gut.
Wie ist da, das würde mich jetzt persönlich interessieren, wie ist da dein Gefühl in dem Moment vor dem Absprung? Was geht dir da noch was durch den Kopf? Was passiert in deinem Kopf dann?
In meinem Kopf ist mein Handlungsplan ist in meinem Kopf. In dem Moment weiß ich einfach, ich muss jetzt, dann ist es wie so ein Ablauf, der abgeht. Ne? Also es ist noch einmal einatmen, kurzer Blick nach unten, dann Absprung und ich weiß genau, also beim Höhensturz ist es so, dass ich ja irgendwann, ich fliege, also bauchlinks, wenn wir jetzt sagen, meinen Sprung, den ich am liebsten mache, bauchlinks nach unten und irgendwann, kurz vorm Luftkissen, drehe ich mich nochmal, weil ich muss auf dem Rücken landen. Oh. Ich muss ja diesen Moment finden, wo ich mich in der Luft drehe. Und das ist halt was, wo ich da wirklich einfach kurz vorher gucke, mir kurz Gedanken mache, wann wird das sein, aber dann wird das halt im Flug sein. Und was ich halt versuche, es geht bei 10, 12 Metern wenig, aber es ist auch ein bisschen zu genießen, indem ich so einen Handlungsplan habe und genau weiß, was ich tue und der auch einfach gut verinnerlicht ist. Deswegen fällt mir das auch immer noch leicht, weil es halt was ist, was so drin ist bei mir. Und deswegen kann ich das auch noch ein bisschen genießen auch. Und trotzdem geht es aber darum, auch in dem Moment zu wissen, ich muss mich im richtigen Moment drehen, ich muss richtig landen und das dann halt zu machen. Und immer Fokus auf das, was ich tue.
Im Moment sein.
Das ist genau, weil im Moment sein und halt einfach auch darüber nachdenken, was ich tue. Also die Gedanken müssen sich dazu anpassen, was ich gleich tue, weil es gibt eine Sache, du landest halt immer mit beiden Füßen nebeneinander, beiden Armen, die Arme ausgebreitet, so ein bisschen Fläche. Mhm. Was ich, einer meiner Fehler, die ich früher gerne gemacht habe und auch immer wieder jetzt, wo ich lange nicht mehr gesprungen bin, dadurch, dass ich mich in der Luft drehe, verschränken sich meine Beine so. Das heißt, da liegen die nicht mehr nebeneinander, sondern sind verschränkt, was für die Landung nicht so gut ist. Das heißt, da darf ich aber nicht oben drüber nachdenken, nicht die Beine verschränken, weil dann mache ich das auf jeden Fall. Sondern ich muss einfach nochmal Fokus, dass ich einfach sage, nochmal kurz visualisieren. Das heißt, ich sehe mich springen und sehe wirklich, okay, Füße sind auseinander. Und dann spiele ich das Ganze in einem Handlungsplan durch. Also einmal mir das anzugucken tatsächlich, wie so ein Probesprung, der aber gar keiner ist. Ein rein mentaler Probesprung. Und dann das Ganze zu machen.
Wow, also ist auch ganz schön technisch, dass man sich dann auch noch, also ich meine, es ist logisch, dass du dich, ne, dann muss ich mich noch umdrehen. Nee, klar, ist so für mich wirklich, wow.
Ja, aber das sind halt die Sachen, die kennt, das weiß man halt nicht, ne, da hat man keine Ahnung, dann weiß man nicht so genau und deswegen ist, ja, aber da muss man immer auf dem Rücken landen, also egal was ist, aber ich Kopf überspringe mit den Füßen zuerst, ich lande immer auf dem Rücken.
Okay, also sehr faszinierend auf jeden Fall, also Hut ab. Ich meine, gut, ist auch dein Job oder war dein Job, wie auch immer. Ich glaube, Stuntman ist man irgendwie immer, wenn man das einmal gemacht hat, hat man das im Blut, glaube ich. Also, ne.
Und das ist, was ich meinte. Und im Endeffekt hat dieser Job hat mich halt auch verändert, dass ich halt in Situationen rangehe, dass ich ganz anders, dass ich nur noch, weil das machen wir beim Stunt auch, wir beschäftigen uns nicht mit den Dingen, die da sind, die wir nicht beeinflussen können, sondern ich bin, was manchmal auch zum Leidwesen anderer Sachen ist, ich bin krass lösungsorientiert. Also sobald jemand sagt, hier das und das und das, haben wir ein Problem, bin ich direkt nicht in Gedanken so, oh, das Problem oder ist ja doof, sondern ich bin direkt dran, okay, und was jetzt, was machen wir? Wir können jetzt da, wir können, die Alternative wäre so, so, so.
Ja.
Ich bin
super sehr Qualität. Extrem,
ja. Müssen wir ja auch und das müssen wir in dem Moment sein. Ja, jetzt komme ich aber mit einem Haken, den das hatte. Meine Frau hat ja lange drunter geleitet und die dann drunter gelitten, weil sie dann immer kam und sagte so, oh, auf der Arbeit war total scheiße und nicht immer direkt so, ja, okay, was machen wir denn? Ne? Anstatt dann einfach mal zu sagen, deswegen schöne Grüße, Schatz, wenn du das hörst, anstatt einfach mal zu sagen, oh scheiße, Schatz, wie geht's dir denn damit? Das musste ich auch lernen, das war ein starker Lernprozess, nach diesem ganzen geprägt sein, den Emotionen in dem Moment auch mal Raum zu geben. Das musste ich auch lernen, das war ein Learning für mich, ich kann das mittlerweile viel besser, aber es war am Anfang total schwer, weil ich bin dann einfach jemand, der gesagt hat, hey, gut, 1, 2, 3 Mal, jetzt müssen wir aber tun, jetzt müssen wir was verändern, anstatt einfach zu sagen, hey, es ist okay und dann passt das so. Deswegen hat das auch an anderer Stelle auch Energie gekostet und
super spannend. Das ist auch etwas, was ich auch in meiner Arbeit mit Athleten und Athletinnen einbaue, dass man wirklich den Raum gibt für Emotionen, weil die sind ja nicht grundlos da. Aber natürlich gibt es dann Situationen wie in deinem Job, da hat das einfach in dem Moment keinen Platz. Und das ist natürlich dann so diese Balance. Ne?
Aber du brauchst schon eine kurze Abfrage, weil auch Angst ist eine Emotion. Ne? Das heißt, du musst auch, also wenn da noch Angst ist, heißt es nicht einfach sagen, Emotionen weg, sondern es muss auch da in dem Moment muss es auch diesen kurzen Check-up geben und sagen, ist das doch gut? Ist das Level? Also es ist wie so ein Angst-State, ne? Wo man einfach sagt,
ist es okay.
Und den muss auch in dem Moment nochmal geben, weil auch wenn du da oben stehst, können immer Sachen sein, auch mental, wo du nachher sagst, hey, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Oder das wirft mich jetzt schon nochmal aus der Bahn. Und da muss man, das hatte ich tatsächlich so noch nie, dass man dann sagt, so, wow, das geht mir jetzt zu weit, ne? Also das kann ich so nicht machen. Aber trotzdem ist das halt auch eine Fähigkeit, worauf es nachher ankommt, dass man im richtigen Moment, das geht bei den Kletterern, bei Bergsteigern auch, bei den Huberburmen ja auch, die haben ja in einem Interview auch mal gesagt, dass sie im Endeffekt auch jetzt immer noch da sind, weil sie, wenn sie oben auf dem Berg sind und wenn das Wetter umschlägt, dass sie sagen, hey, boah, ich gehe wieder runter. Das ist einfach doof. Und nicht sagen, oh, halbes Jahr Vorbereitung und ich muss das jetzt durchziehen, weil irgendwas. Exakt. Sondern einfach dann auch sagen, einfach ehrlich zu sich selber sein, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach zu sagen, das ist Professionalität. Zu sagen, no way.
Ja.
Und das macht keinen Sinn. Natürlich könnte es funktionieren, aber das Risiko ist viel zu hoch dann.
Absolut. Das ist auch ein schönes Beispiel, dass es gibt die Doku und da geht es genau darum, dass sie mit einem Filmteam losziehen und an dem Tag aber merken, nein. Wir machen es heute nicht. Und das ist natürlich eine Riesenentscheidung. Also klar, gemessen an einem Menschenleben ist es eine Mini-Entscheidung. Aber du hast alles in Bewegung gesetzt. Alle Leute sind da. Die ganze Technik ist da. Und du sagst, nee, ich kletter da heute nicht hoch. Ne? Also super interessant. Da auch wirklich, und das finde ich ein schönes Stichwort dafür, Professionalität. Ne? Da einfach auch echt zu sein und nichts irgendwie zu
das
versuchen.
Das zeigt, dass du der Experte bist. Ne? Das zeigt, dass du Korrekt. Der Experte bist. Na klar würde der Produzent lieber produzieren. Das ist bei uns am Set genauso. Wenn jemand sagt, er macht den Stunt nicht, oder bei der Arbeit jemand sagt, ich mache das nicht, weil er mit einem zu großen Risiko zu tun hat, der Druck ist enorm. Das ist ein finanzieller Druck, weil jemand sagt, na, den buche ich nicht mehr. Es ist quasi ein anderer Druck. Aber im Endeffekt muss man immer gucken, gegen was setzt man es entgegen. Also weil gerade Klettern, Stunt oder sowas, das kann auch tödlich enden. Und wie hat es die letzten Jahre gezeigt, es gibt immer wieder, leider, zum Glück nicht häufig, aber immer wieder leider Todesfälle. Und die vielleicht auch nicht immer direkt zusammen mit dem Stunt standen, weil irgendwie auch bei der Vorbereitung, aber es ist was, wo man einfach sagen muss, das ist nicht wert. Das ist keine finanzielle Entscheidung wert. Und das ist einfach professionell, das genauso zu machen.
Absolut. Wir kommen so langsam zum Ende, und bevor ich dich nochmal persönlich etwas fragen möchte zu deiner Haltung im mentalen Training aus deiner Expertise, noch die Frage, welche Rolle spielt mentalen Training am Set? Also ist das ein Thema oder ist das etwas, was so belächelt wird, oder taucht es einfach gar nicht auf? Ist es total neutral? Also jeder beschäftigt sich mit sich selber und guckt, dass er gut vorankommt und sich gut fühlt.
Also ich glaube, dass, also Mentaltraining an sich spielt keine Rolle. Das ist nicht wie beim Sport, wo das schon noch so irgendwie durchbricht und gemacht wird. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass es in dem Sinne da irgendwie groß verwendet wird. Also es ist wirklich Mentaltraining an sich als Beruf. Ich bin mir aber sicher, und das ist halt was quasi in den Teams auch so weitergegeben wird, dass es schon diese mentalen Methoden gibt, die jeder, so ein bisschen Mentorenprogramm, die ich ja damals auch an die Hand bekommen habe, von Kollegen, die gesagt haben, probier doch mal das. Im Endeffekt war mein Team mein Mentaltrainer, die auch mal gesagt haben, probier doch mal das, ich mach das so. Dann kommt der Nächste, probier doch mal das, ich mach das so. Ja, cool. Man guckt sich Sachen ab. Ich glaube auch schon, dass das ein bisschen natürlich auch daran liegt, und das muss man einfach sagen, wie es ist. Es ist halt ein Job, wo die harten Jungs und die jungen harten Mädels arbeiten. Und da ist es noch krasser als im Job, dass sie sagen, Mentaltrainer, was? Ich hab's drauf. Da braucht mir keiner kommen. Ich glaube, dass wir da noch ein bisschen weiter von weg sind. Es wird bestimmt Einzelfälle geben. Es wird bestimmt Leute geben, die mit irgendwas arbeiten. Und ich glaube, gerade auch nach Verletzungen und sowas, um da zurückzukommen. Aber ich finde, da auch war immer das Team eigentlich der auch die Unterstützung, die man da irgendwie gebraucht hat. Vielleicht nicht so professionell, wie das jetzt Mentaltrainer oder Coaches machen oder wie das jetzt so läuft. Aber tatsächlich ist es in dem Bereich noch sehr selten. Es war bei mir auch, ich habe auch Berater lange Jahre gearbeitet. Da war auch immer die Sache, Berater, wofür brauchen wir Berater? Und trotzdem gab es die Unternehmen, die gesagt haben, ja, Holger, kannst du nicht doch mal. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht da und vielleicht, da ich jetzt in dem Bereich auch unterwegs bin, auch noch gar nicht so viele Jahre jetzt, dass sich da vielleicht auch noch ein bisschen was verändert, dass da noch mal ein bisschen was kommt, dass da vielleicht auch einfach, dass die einfach gar nicht, dass man sagt, man hat Mentaltrainer, aber dass sie im Endeffekt sowas wie Workshops besuchen, wo sie sagen, wie kann ich darin besser werden? Wie kann ich die Sachen besser machen? Und da arbeite ich auch tatsächlich im Hintergrund gerade dran und bin ja auch mit Netflix gerade an einem Projekt dran, wo wir mit Stuntleuten international so ein bisschen, weil das, was ich gemacht habe in meiner täglichen Arbeit ist, ich habe mit Stuntleuten eine Studie gemacht, um rauszufinden, warum sind wir so gut darin. Ich wollte halt nicht nur Bücher lesen und selber meine Erfahrungen, sondern ich habe eine Studie gemacht mit dem Fraunhofer-Institut. Und da sind viele Sachen rausgekommen. Wie funktioniert das Team? Wie funktionieren die Menschen? Also Soft Skills und Team Skills. Und das nehme ich so ein bisschen als Grundlage für meine Arbeit. Und da arbeiten wir auch darin, wie funktioniert im Optimalfall ein Team. Als Stunt-Teams wissen das nicht. Stunt-Teams machen das intuitiv, können aber noch sehr viel lernen. Es gibt sehr viele Dinge, die wir da rausgefunden haben aus der Intelligenz der vielen, die wir da weitergeben. Und da gehören auch mentale Aspekte natürlich dazu. Und deswegen ist es auch ein Großteil meiner Arbeit im Stunt. Aber ich glaube, wenn ich dann nur als, hey, ich bin euer Mentaltrainer, ich mache, ich glaube nicht, dass das da jetzt irgendwie viel auf Hierschreie stoßen würde.
Okay. Also, absolut, na, also ich kann dir folgen, sagen wir mal so. In meinen Gedanken kommt dann immer so auf, es wird nie leicht werden. Der Job ist immer genau der Job, aber man kann es sich vielleicht leichter machen. Das ist, glaube ich, immer so das, was ich denke, was mit mentalem Training möglich ist. Also selber einen anderen Umgang mit Situationen zu finden oder sich eben optimaler vorzubereiten, ne?
Genau, und das Optimaler geht besser als leichter. Ich glaube, leichter ist gar nicht der Schlüssel, sondern der Schlüssel ist besser, optimaler und sicherer. Das heißt, in dem Moment, wo ich solche, weil viele Situationen passieren auch, weil ich vielleicht doch nicht die Skills habe, die ich dafür brauche. Sind wir ein bisschen bei so ein bisschen seine eigene Selbstanschätzung, ne? So ein bisschen zu wissen, wo liegen meine Fähigkeiten, wie gut kann ich was machen. Und da einfach auch wirklich dann einen Punkt zu finden. Und deswegen glaube ich nicht nur, dass es um leichter geht, sondern dass da das auch vieles sicherer machen würde. Mit klaren Handlungsplänen, die ich klar definiere, weil natürlich machen wir das, aber nicht so strukturiert, wie es im Mentaltrainer, wie ich es auch mit Sportlern mache oder so, wo man einfach sagt, man geht da hin, man erarbeitet das. Das machen wir nicht. Das macht jeder so ein bisschen für sich und jeder benutzt so seine Tools. Und ich glaube, dass da durch dieses Kollektive, den Austausch, um das halt zu machen, dass da vieles, vieles sicherer und noch besser laufen würde und vielleicht auch sogar mehr möglich wäre, weil im Endeffekt geht es ja auch immer darum, was ist möglich. Und dann, ich glaube, dass dadurch nochmal auch andere Sachen möglich werden.
Total spannend. Und vielleicht hören das ja auch ein paar Leute da draußen, die sich dann für das Thema noch ein bisschen mehr erwärmen können. Holger, kannst du einen Quick-Tipp noch mitgeben für Menschen, die uns da draußen hören? Und zwar würde mich interessieren, was kann ich tun, um wirklich im entscheidenden Moment meine beste Leistung abzurufen? Was ist so dein größter Key, wo du sagst, dass, natürlich weiß ich, es gibt sehr viele Dinge, aber wenn du eine Sache raushauen könntest, was wäre so die Methode, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, damit kann man gut arbeiten, um zu performen, wenn es wirklich drauf ankommt?
Also ich glaube, dass also für mich, wenn man den Schlüssel fragt, liegt der Schlüssel weiter vorne. Also der Schlüssel liegt für mich ganz, es gibt viele Methoden, die ich für den State benutze in dem Moment oder benutzen kann. Ich glaube aber, dass es zwei Dinge sind und das ist einen Plan zu haben. Das ist der Handlungsplan, den man im Vorfeld sich überlegt, weil dadurch ist die Situation, dadurch nehme ich ganz viel Druck raus und dadurch kann ich vielleicht auch Vorfreude entwickeln, dadurch kann ich den State gut einstellen. Und das zweite ist, damit sowas unter Risiko funktioniert ist, dass ich eine realistische Selbsteinschätzung habe, dass ich einfach diesen Handlungsplan wirklich auf mich anpasse und nicht auf, ich wäre gerne so wie der oder würde das gerne so machen wie der, sondern dass ich mich einfach auf mich selber schaue. Und dann ist es in dem Moment gar nicht mehr so viel. Und wenn man im Vorfeld auch schon wirklich guckt, was macht die Angst, wenn ich den Plan erstelle, ne? Was kommt mir komisch vor? Ich spiele ihn im Kopf vielleicht schon mal durch. Ich arbeite damit. Das ist ja nicht nur, ich schreibe mal was auf und dann lese ich mir das kurz vorher durch, sondern es geht ja auch um die Arbeit mit dem Plan. Und das zu machen, und dadurch ist es viel, viel leichter. Und ich glaube, dass gerade in Situationen, wo ich mich bewege, Risikosport, Actionsport, Stunt, wo Leute zu mir kommen, die das machen, die auch, keine Ahnung, Hochrisikoberufe haben, die zu mir kommen, da ist es häufig nicht damit getan, dass ich in dem Moment ein Tool habe. Ich könnte jetzt sagen, ne, eine gewisse Atemtechnik, es geht um Visualisierung, aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Eigentlich ist, wenn da noch irgendwie großartig was ist, ist da im Vorfeld schon was schiefgelaufen. Deswegen finde ich, da ist gerade diese Vorbereitung, zu wissen, was kann man machen. Deswegen ist das auch Großteil meiner Arbeit, mit den Menschen zu arbeiten und zu sagen, Stärken, Schwächen, realistische Selbsteinschätzung, Plan machen, weil dann ist der Moment gar nicht mehr so wild, dann ist der Moment gar nicht mehr so schlimm und dann kann ich auch besser damit arbeiten, anstatt dann noch irgendwie am Moment zu versuchen, gegen eine Angst, gegen ein mulmiges Gefühl zu arbeiten, und das würde ich auch nie jemandem raten, weil das funktioniert dann nicht. Dann lieber, wie gesagt, dann lieber in dem Moment professionell sein und sagen, okay, sorry, das geht jetzt hier gerade gar nicht oder das mache ich jetzt nicht.
Vielen Dank. Das zahlt auch auf das Konto ein, dass mentales Training nicht umsonst mentales Training heißt. Also das heißt, es ist nicht Feuerwehr, sondern das ist etwas, was wirklich trainiert werden will und was halt einfach auch eine Vorbereitung erfordert. Und dann kann ich die Tools in dem Fall auch anwenden, wenn ich dahin auch trainiert habe und das eingebunden ist in eine gute Vorbereitung. Boah, Holger, super spannend. Ich hätte
noch Stunden weitermachen können. Also,
ja, du.
Ich bin gerade warm geworden.
Vielleicht machen wir eine Fortsetzung an irgendeiner Stelle. Also wer weiß, was sich noch alles in deinem Leben auch tut. Und ich hätte auch noch so viele Fragen. Aber wir machen einen Punkt aus organisatorischen Gründen. Und ich würde aber ungern rausgehen, ohne unseren ZuhörerInnen noch zu sagen, wo man dich findet. Ich habe dich, das hatte ich vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, ich habe mir heute Morgen schon ein Video von dir angesehen zum Thema Fahrradunfälle, die man selbst verursacht, und habe mich sehr abgeholt gefühlt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Also man findet dich auf jeden Fall im Netz mit sehr vielen Sachen, aber wo sollte man am besten nachschauen, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht auch mit dir mal arbeiten möchte? Hau raus.
Also im Grunde genommen ist die allereinfachste Art und Weise, Es gibt zwei Wege, holger-schumacher.com, das ist meine Webseite. Und da ist dann auch quasi alles zu meinen Vorträgen, ein bisschen was zu mir, zu verschiedenen Projekten, die ich mache, ist da alles drauf. Und da ist dann gerade für diesen Punkt Mentaltraining, heißt mein Projekt RIPE, also R-I-P-E. Mhm. Die Seite heißt dann RIPE.coach. Mhm. Und das dann speziell für Actionsport, Risikosport, genau diesen Punkt. Da kann man auch dann drauf schauen. Da gibt es dann auch Link zu, zum Beispiel Hörbuch und Ähnliches. Also da kann man sich ein bisschen schlau machen. Über diese Portalseite Holger Schumacher kommt man aber auf alle Bereiche. Also auch, okay, wenn jemand Arbeitssicherheit möchte, wenn jemand Führungskräfte allerdings will, da findet man mich. Der allerbeste Weg, den ich am meisten mag, ist, auf der Webseite steht meine Handynummer, ruft mich an. Also ich bin einfach jemand, okay, wenn jemand echt Interesse hat, da muss man nicht irgendwie noch eine Mail oder irgendwas, kann man gerne machen. Aber wenn irgendwas sein sollte, ich bin der Letzte, der nicht ans Telefon geht, ich rufe dann auf jeden Fall irgendwie zurück. Und ich bin großer Freund von lieber mal eine Viertelstunde am Telefon als zwei Wochen Mails hin und her geschrieben. Kann man sich einfach mal kennenlernen, man kann mal quatschen, man kriegt irgendwie ein Gefühl dafür, ist das was, passt das? Und da bin ich großer Freund von.
Kann ich bestätigen. Deswegen freue ich mich sehr auch gut, sehr, dass wir neulich ein Gespräch hatten und tatsächlich auch uns demnächst einmal live begegnen werden, was ja auch außergewöhnlich ist, dass das wirklich funktioniert, weil wir an zwei ganz verschiedenen Orten sind gerade. Also von daher, ich danke dir sehr. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir, mal wirklich ein ganz anderes Feld hier auch zu haben, mit dieser Expertise und der ganzen Erfahrung, die du mitbringst. Und für mich auch nochmal, und ich glaube auch für die ZuhörerInnen da draußen, spannende Einblicke nochmal so ein bisschen behind the scenes und einfach auch super sympathisch von dir rübergebracht. Und ja, tausend Dank, dass du da warst. Wir verlinken alles von dir in den Shownotes. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust. Und
danke, tausend Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Und ich würde mich über eine Fortsetzung freuen. Ich fand es toll. Ich mag das. Ich mag über das Thema reden. Ich mag Leuten was mitgeben. Deswegen nicht nur einfach hier stumpf irgendwie Geschichte, sondern es sind einfach Leute. Hoffentlich konnte jemand was mitnehmen. Und vielleicht, weil wir uns ja bald sehen dann auch, dann gehe ich davon aus, dass man da vielleicht Pläne noch schmiedet. Vielleicht wird es ja das eine oder andere geben, was da noch so kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und Grüße in die Sonne.
Ja, Grüße in die alte Heimat und dann sage ich einfach mal hasta luego, Holger.
Danke, hasta luego.
Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde, kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.